Also Impfungen wird ein Thema werden.
Das wäre krass, wenn man sich also konkret gegen eine Krebsart impfen könnte, ne?
Ja, also zum Beispiel eben wie die HPV-Impfung auch
jetzt. Wie weit sind wir denn da? Also wann kommt denn das? Bis zu 45% aller Krebstode sind nach jetzigem Wissen bereits vermeidbar. Und heute wollen wir einmal dieses große Ungetüm Krebs verstehen. Wie entsteht Krebs eigentlich? Warum ist es so gefährlich? Und vor allem schaffen wir heute einmal ein System, wie man Krebs eben, wie du Krebs für dich bestmöglich vermeiden bzw. dein Risiko bestmöglich reduzieren kannst. Und damit herzlich willkommen bei Long Game. Wir bei Long Game wollen, dass möglichst viele Menschen lange und vor allem gesund leben und du im Hier und Jetzt deine maximale Performance abrufst. Wir, das ist einmal Markus. Markus ist Kardiologe, Internist, Ernährungsmediziner, Notfallmediziner und seit knapp 10 Jahren auf präventive Medizin spezialisiert. Ich bin Laurenz, ich bin Laie, darf also die dummen Fragen stellen, dass Markus eben nicht zu sehr abdriftet in Fachworte und sage damit herzlich willkommen, Markus.
Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Markus, ich würde gerne heute mit dir durch ein paar Themen gehen. Also erstmal würde ich gerne verstehen, was macht Krebs eigentlich so gefährlich? Was macht es so tückisch? Dann würde ich gerne wissen, was sind so die größten oder die häufigsten Krebsarten, die bei uns in Deutschland auftauchen oder im deutschsprachigen westlichen Raum? Wie entsteht Krebs? Wie kann man ihn dann verhindern? Oder wie kann man die Entstehung von Krebs verhindern? Wie kann man Krebs behandeln? Und dann würde ich gerne einmal noch am Ende gucken, was ist denn gerade so in der Pipeline? Was kommt denn jetzt eigentlich, was die in der Krebsforschung angeht? Was gibt es für neue Mittel, Krebs zu entdecken, zu behandeln und so weiter? Das würde ich auch gerne mit dir durchgehen. Aber lass uns gerne mal damit starten. Markus, warum ist Krebs eigentlich so eine tückische Krankheit?
Also man sagt, Krebs im Allgemeinen ist unkontrollierter Zellwachstum. Also es bedeutet, ich habe irgendwo eine Zelle, die nicht mehr in ihren Regulationsmechanismen läuft und anfangen kann, sich zu teilen und zu wachsen und zu wachsen und mehr zu werden. Das ist der Moment, wo eigentlich das Problem entsteht. Ja, nur weil ich irgendwo mal eine Zelle habe, die dann da nicht ganz so ist wie die anderen von einem Organ, ist erstmal überhaupt kein Problem. Das Problem ist, wenn die Zelle immer mehr werden kann, immer größer werden kann und irgendwann quasi tun kann, was sie will. Warum ist das ein Problem? Entweder, dass dieser Zellorganhaufen wird so viel mehr, dass er die Zellen in dem Organ, in dem es sich befindet, wie verdrängt oder wie draufdrückt oder die Funktion dadurch beeinträchtigt. Und das eigentlich Schwierige ist, dass diese Zellen anfangen, alles, was sie an Versorgung, Blutversorgung, Nährstoffen, was der Körper für sich sonst braucht, ziehen die dem Körper ab für sich. Und damit kommt der Körper in eine Unterversorgung. Mit dem zusätzlichen Risiko, dass eben diese Zellen die Möglichkeit haben, über Blutbahnen, Lymphbahnen nicht nur in dem Organ zu bleiben, sondern eben über das Organ hinaus zu wachsen und überall im Körper hinzukommen. Das bedeutet, sie zerstören aktiv Zellverbindungen und dadurch gehen eben Organe kaputt und zersetzen die quasi. Ja. Und dieses Kaputtmachen, dieses Energie abziehen und kaputt machen führt dazu, dass der Körper nirgendwo mehr in seinen normalen Regulationen läuft.
Ja. Also Krebs ist quasi wie einfach Wildwuchs im eigenen Körper.
Das ist wie der Efeu im Tulpenfeld. So, ja? Ja. Das wächst einfach über alles drüber und macht alles weg.
Ja.
Nimmt alles für sich, aber gehört da einfach nicht hin.
Kann man sagen, dass es quasi wie so ein separater Organismus ist, der quasi für seine eigenen Interessen lebt und sozusagen arbeitet, der gegen deinen Körper agiert, aber in deinem Körper drinsteckt.
Ganz genau.
Das ist das Tückische.
Ganz genau. Ja. Und das ist mit einer, du sprichst es eigentlich so schon an, mit einer der Hauptpunkte, was Krebs so, ja, ich sag mal, clever macht. Ja, die Krebs, normalerweise ist es so, jedes Organ oder der Körper regeneriert sich, baut sich immer wieder neu auf. Das heißt, Zellen werden gezielt abgetötet oder Zellen teilen sich und auch in dieser Teilung können in der Zellteilung, in dem Prozess Fehler auftreten. Dann wird der Prozess gestoppt. Es gibt verschiedene Enzyme und Mechanismen, die diesen Fehler wieder beheben Und wenn das alles wieder repariert ist, darf die Zelle sich, so wie sie sein soll, weiterentwickeln und weiter teilen und größer werden. Bei Krebszellen ist es so, dass die sich aus diesem kompletten Organismus raushebeln können. Das heißt, der Körper reagiert oder kann nicht mehr auf diese Zellen eingreifen. Und die Zellen entheben sich dieser Regulationsmechanismen. Mhm. Das bedeutet, man sagt, wenn in der Teilung, und das beginnt in der DNA, weil wenn sich eine Zelle teilt, muss ja die DNA der Zelle auf beide neuen Zellen aufgeteilt werden. Und wenn in diesem Teilungsmoment ein Fehler passiert, wird dieser Fehler in jede neue Zelle mit übernommen. Man sagt, dadurch wird eine Zelle instabil. Das Genom, also das Genpool, wird instabil, weil einfach diese Regulationsmechanismen nicht mehr richtig ablaufen können. Mhm. Und jede Veränderung führt dazu, und das nur ganz grob angerissen, es gibt eben immer Prozesse, die entweder ein Zellwachstum fördern und dadurch die Zelle pushen, etwas zu machen, oder es gibt den Gegenspieler, dass eben manche Prozesse gehemmt werden, damit in Ruhe wieder aufgeräumt werden kann. Und ein Tumor, ein Krebswachstum entsteht dann, dass ich entweder den Prozess, wo die Zelle gepusht wird, sich zu teilen, unaufhörlich anfeuere und quasi nicht mehr beenden kann, oder den Moment, wo eben ein Regulationsmechanismus gestoppt wird, dass der aufgehoben wird, ja, und einfach nichts mehr wieder repariert wird, sondern es geht dann nur noch so weiter.
Ja.
Und dann fängt die Zelle an, oder die neu entstehenden Zellen, eine Art eigenen Organismus zu bauen mit eigenen Blutgefäßen, eigener Blutversorgung, einem speziellen, man sagt, einem sauren Milieu, bei dem der Körper ohnehin nicht so gut darauf eingreifen kann, und sich so abzugrenzen, dass der Körper eigentlich gar nicht richtig diese schlechten Zellen erkennen kann.
Ja.
Und dadurch habe ich wie eine eigene Stadt in der Stadt.
Ja, wie so eine militante Fraktion,
ja, genau,
in der Armee, kann man sagen.
Genau.
Ja, okay. Und jetzt gehen wir gleich einmal darauf ein, also wie oft sowas eigentlich vorkommt, wo sowas in welchen Organen entsteht und so weiter. Aber nochmal zum Verständnis, du hast jetzt einmal gesagt, also du hast irgendwo an einem Organ, da gibt es quasi eine militante Fraktion, sage ich mal. Und die kann aber auch dann nochmal im ganzen Körper streuen über die Blutbahn.
Mhm. Mhm. Genau.
Und dann hast man jetzt überall im Körper auf
einmal. Dann hast du es überall. Genau.
Okay.
Also es ist ja meistens
total,
so.
Das ist ja total tückisch.
Genau, also du schaust dir, wenn man quasi Krebs entdeckt, schaut man sich immer an, ist das Ganze in sich abgeschlossen, oder ist es auf die Grenzen des Organes beschränkt, in dem es ist? Also sprich zum Beispiel in der Leber drin und nur von Leberzellen umgeben. Mhm. Oder kommt es bereits an die Zellen von den Gefäßen oder der Lymphe? Oder durchbricht es die bereits? Weil dann weiß man, wenn es durchbrochen ist, ab dann kann es über die Lymphbahn oder Blutbahn, entsprechend wo es reingegangen ist, überall hin in den Körper kommen.
Ja.
Und ab dann ist es ja so, dass quasi die anderen Organe ja wieder auch mit Lymphanschluss haben oder Blutanschluss haben. Und dadurch kann es dann in das Organ, in das nächste eintreten und sich da auch wieder festsetzen.
Ja.
Und damit ist eben genau der Moment, warum Krebs so gefährlich ist, wenn es die Organgrenze überschreitet, dass es im Körper überall hinkommt.
Klar, dann wuchert es überall.
Genau.
Ja. Okay, und also das heißt aber, es gibt so eine Grundregel, Krebs entsteht immer an einem Organ im Körper, und dann, wenn man es nicht behandelt, dann streut es eben. Genau,
es entsteht in einer Zelle, in einem Organ im Körper.
Okay.
Und die Zelle explodiert dann quasi.
Ja, ja. Und was sind so die häufigsten Organe, wo das entsteht?
Also es ist so, dass die meisten sind Lunge, Prostata und Darm.
Mhm.
Und wenn man dann die Frauen noch genauer anschaut, Brustkrebs.
Mhm.
Und abhängig davon habe ich so eine gewisse Verteilung. Also bei Männern ist es in Deutschland ganz klar die Verteilung. Ich habe zu 29% der Krebsfälle ist Prostata. Das ist der häufigste Krebs bei Männern.
Mhm.
Dann kommt Lungenkrebs mit 12% und dann kommt Darmkrebs mit circa 11%.
Mhm.
Bei Frauen ist es so, da habe ich als häufigstes den Brustkrebs mit 31%. Und dann dreht es sich da kommt zuerst der Darmkrebs und dann die Lunge.
Okay.
Mhm. Aber das sind so die häufigsten vier Krebsformen, die am meisten ablaufen. Weltweit kommt aus dem asiatischen Raum so ein bisschen Leberkrebs noch mit dazu, ist aber bei in Deutschland glücklicherweise nicht mehr unter den Top 4.
Mhm.
Und auch weltweit betrachtet kommt bei den Frauen Gebärmutter Halskrebs noch mit dazu. Ist in Deutschland auch aus den Top 4 gefallen, gerade durch die HPV-Impfung. Das ist also eine spezielle Impfung gegen ein spezielles Virus, das man eben übertragen kann und da Frauen eben sehr anfällig sind.
Ja. Und wie viele Krebsfälle gibt es jedes Jahr in Deutschland? Also Neuerkrankungen gibt es jedes Jahr in Deutschland?
Also es gibt weltweit gibt's 19,3 Millionen Neuerkrankungen.
Jedes Jahr?
Jedes Jahr, genau. Und man sagt, Prognose bis 2040 sind es 28 Millionen Neuerkrankungen weltweit.
Okay.
Ja, und in Deutschland sind es knapp 500.000 jährlich an Neuerkrankungen von Krebs, jeder Form.
Also eine halbe Million Menschen jedes Jahr erkranken erneut an Krebs. Ist das etwas, was, also wie ist der Trend da? Ist es jetzt, haben wir jetzt mehr Krebs als vor 50 Jahren oder?
Nee, also in den letzten so 10, 15 Jahren ist es ein relativ stabiler Trend. Mhm. Es schaut etwas aus, dass es leicht zunimmt, aber wir haben eine älter werdende und kränker werdende Gesellschaft. Mhm. Dadurch ist es das, wenn man jetzt die älter werdenden rausrechnen würde und wirklich schaut, wo, wann fängt Krebs an und wie verhält sich das da, ist es eher eine verhältnismäßig stabile Zahl.
Genau. Okay. Was ich ja finde, ich schon eine spannende Erkenntnis ist, also obwohl wir wirklich tolle Fortschritte in der Behandlung gemacht haben, kommen wir nachher nochmal zu. Ist es nicht so, dass wir jetzt große Fortschritte darin gemacht hätten, Krebs frühzeitig zu erkennen und die Entstehung zu verhindern, ne? Ja. Was schon mal ganz spannend ist. Ja. Und was wir trotzdem wissen, das gehen wir gleich noch drauf ein. Ich würde, bevor wir da reingehen, noch einmal jetzt verstehen, wie entsteht Krebs eigentlich und vor allem, was geht dem zuvor? Warum, wie kann es sein, dass quasi eine Fraktion im Körper militant wird?
Mhm. Mhm. Also, wie vorhin gesagt, jedes Organ regeneriert sich. Das bedeutet, Zellen sterben ab und andere Zellen teilen sich, um wieder neue Zellen zu produzieren. Wenn sich eine Zelle teilt, muss ich ja quasi alles, was ich in einer habe, verdoppeln, damit ich es auf zwei neue bekomme. Mhm. Dieses Verdoppeln bedeutet, ich muss die DNA, die in jeder Zelle ist, muss ich auch aufteilen. Das heißt, dieser DNA-Doppelstrang wird aufgeteilt und wird einmal neu mit dran gebaut. Dieses Neubauen des DNA-Strangs, also der DNA, läuft unter ganz klaren Mechanismen ab. Und hier ist einer der Hauptmomente, wo Fehler passieren können. Dass einfach die DNA nicht mehr in der Form richtig abgelesen wird und es wird eine falsche DNA gebaut. Mhm. Normalerweise gibt es hier Mechanismen, die dann reingrätschen und diesen Teilungsprozess stoppen. Dann gibt es extra Enzyme, die dieses fehlerhafte Bauteil erkennen, bauen das ab und bauen das Richtige wieder dran. Das heißt, wenn die DNA wieder korrekt gemacht wurde, geht dann der Prozess wieder weiter und dann kann sich die Zelle weiter teilen. Und ein Faktor, wie Krebs entstehen kann, ist, dass dieser Stoppmechanismus, dass wenn die DNA falsch gebaut wurde, dass der Zellteilmoment gestoppt wird, dass dieser nicht mehr eintritt. Das bedeutet, und auch das passiert durch eine Fehlfunktion, ja, durch einen Kurzschluss in der Zelle, wenn man so möchte. Das bedeutet, dass in dem Moment eine falsche DNA, die nicht so stabil, sagt man, weil sie gut zusammenpasst und die richtige Information behält, weil sie dann in die neue Zelle falsch weitergegeben wird. Mhm. Mit allerdings der weiteren Information, dass man diesen Stoppmechanismus nicht braucht.
Ah, okay.
So, und dadurch wird künftig die neue Zelle sich teilen mit diesem Fehler in der DNA und es werden auch dort weitere Fehler passieren, aber es wird diesen Stoppmechanismus zur Reparatur nicht mehr geben. Mhm. Das bedeutet, mit jedem Mal weiterem Teilen wird die DNA fehlerhafter, fehlerhafter, fehlerhafter.
Ja.
Und dadurch bekomme ich ein Konglomerat an DNA, was toxisch ist quasi.
Ja.
Das ist ein Weg. Das andere ist, es gibt, damit die Zelle sich überhaupt das Organ regeneriert, neu baut, neue Zellen gibt, muss vom Körper das Signal kommen, du Zelle, teil dich jetzt mal, verdoppel dich mal. Wenn das Signal kommt, wird in der Zelle der Mechanismus eingeleitet, ich muss jetzt anfangen, meine DNA wieder abzulesen, zu verdoppeln, damit ich zwei Zellen aus mir machen kann. wenn dieser Moment eingeleitet ist und die Zelle das gemacht hat, gibt es wiederum einen Moment, wo dieser Push, dieses Anfeuern der Zelle auch wieder gestoppt wird. Weil man sagt, ich sage der Zelle, mach mal. Und wenn sie es gemacht hat, muss ich auch sagen, jetzt ist gut, du musst dich nicht mehr weiter teilen. Und auch hier, das ist der zweite Weg, wie Krebs entstehen kann, dass dieser Moment, dass dieses Anfeuern der Zelle wieder beendet wird, ausbleibt. Das heißt, der Körper gibt dauerhaft der Zelle oder die Zelle gibt dauerhaft das Signal weiter, teilen, 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 teilen. Mhm. Und dadurch wächst es einfach vor sich hin.
Und das ist dann aber eine Zelle, die an sich richtig funktioniert, nur es gibt zu viele von denen?
Zum einen gibt es dann zu viele von denen, ja. Zum anderen ist auch hier, da kommt dann der andere Mechanismus mit rein. Wenn ich etwas habe, was ich sehr häufig sehr viel teilen muss, passieren automatisch Fehler.
Okay. Ja?
Und dann geht das einfach auch in den Zellen weiter.
Okay.
So, damit habe ich einfach schon mal das Thema, warum hört ein Tumor nicht auf, ständig zu wachsen?
Ja?
Hört er nicht auf zu wachsen, ja. Genau. Das ist der eine Punkt. Tumore oder Krebszellen wachsen permanent, teilen sich permanent. Also Krebs wächst. Mhm. Das ist der Grund, warum es dazu kommt. So, dann kann man sagen, okay, da muss der Körper aber doch was dagegen haben, dass er die Zellen bekämpft oder irgendwie dagegen angeht. Da ist sind die Tumorzellen sehr schlau, weil die Tumorzellen anfangen, weil jede Zelle braucht ja eine Versorgung. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, und das ist was in ganz komplexen Mechanismen in der Zelle dann abläuft, die lernen quasi, dass sie ihre eigene Blutversorgung bauen. Also da fangen dann die Zellen an, Gefäße auszubilden, zapfen die Blutversorgung an und ziehen das Blut vom Körper ab, damit die Zellen bestmöglich versorgt sind, um sich teilen zu können. Mhm. Das ist der Moment, in dem die Krebszellen autark leben können.
Mhm, okay.
Das ist der zweite Mechanismus, warum Krebszellen sich von dem System abheben.
Ja. Also wenn ich gerade kurz nur einhaken kann, also das bedeutet, was da eigentlich passiert ist, also die Zellen im Körper teilen sich ununterbrochen. Überall in unserem Körper erneuert sich die Zelle. Das ist ein ganz normaler Prozess.
Genau.
Und das passiert wahrscheinlich viele hundert Millionen, Milliarden Mal über ein Leben.
Genau. Ja.
Also ganz, ganz, ganz oft.
Völlig reguliert mit, wann teile ich mich und welche Zelle muss ich absterben lassen.
Ja, genau. Und dann ist es aber so, dass es einmal in diesen vielen hunderttausend Milliarden an Vorgängen zu einem Fehler kommt, der auch nicht von der körpereigenen Abwehr entdeckt wird. Und dann hast du auf einmal eine blöde Zelle, eine militante Fraktion und die kann sich dadurch vermehren, weil sie sozusagen sie wird erst dadurch sozusagen gefährlich, weil der Körper kein Mittel gegen sie hat.
Genau.
Und dadurch wächst sie und wächst sie und wächst sie und wächst sie.
Genau.
Und so entsteht das.
Okay. Völlig richtig.
Und dann ist sie dann auch noch so schlau, dass sie dann nicht nur irgendwie selber wachsen kann, sondern sie schirmt sich ihren eigenen
Blutversorgung. Die macht ein eigenes Milieu, in dem sie lebt und wächst, wo der Körper, also wo Zellen der Immunantwort zum Beispiel gar nicht richtig wirken können oder diese Zellen gar nicht mehr richtig erkennen können. Ja? Also das ist wieder wie unter so einem unsichtbaren Mantel, und unter dem die dann laufen, diese Zellen, und können da vor sich hin wachsen.
Okay.
Genau. Also das ist so die einfache Form, zu sagen, sie leben autark, wachsen immer weiter, haben ihre Blutversorgung, haben ihr entzündliches Milieu, dadurch immer mehr Unruhe, aber so abgedeckt, dass es der Körper eigentlich selber nicht entdecken kann.
Ja. Wenn du dir diese Folge noch einmal zu Gemüte führen möchtest, empfehle ich dir sehr die Long Game Show Notes. Das ist eine Textversion des Podcasts, in der wir weiterführende Ressourcen, Quellen und auch Grafiken einmal für euch aufgearbeitet haben, komplett kostenlos. Einfach auf longgame.de/shownotes gehen, danach der Folgennummer suchen und viel Spaß damit.
That's it.
Ja, ja, Wahnsinn. Da schließt sich für mich die Frage an. Ich meine, der Körper ist ja durch die Evolution entstanden, all sowas eben auszumerzen. Ne? Warum schafft das der menschliche Körper nicht, das auszumerzen?
Ja, weil auch das Evolution ist. Weil es einfach lange Zeit braucht, bis der Körper auf etwas sich einstellen kann. Mhm. Problem ist nur, es gibt so viele unterschiedliche Formen, wo dieser Kurzschluss passieren kann, dass der Körper mit jeder Krebszelle eine neue Situation hat, auf die er sich einstellen müsste. Mhm. Es ist ja nicht der Lungenkrebs, der immer so abläuft, der immer an derselben Stelle die Mutation hat.
Ja.
Nee, es ist der Lungenkrebs, weil es sind Lungenzellen, die entarten.
Ja.
Aber was in dieser Entartung, an welcher Stelle im Genom etc. passiert, ist immer eine neue Situation.
Ja.
Und darum hat der Körper ab dem Moment ständig mit was Neuem zu tun, wo er Jahre bräuchte, Jahrhunderte eigentlich, um sich auf diese Situation schützen zu können.
Ich verstehe. Also es ist eigentlich mehr, so wirkt es zumindest wie einfach ein Virus, ne? Also der auch immer, also wo man auch immer sagt, warum gibt es immer auch hier so eine neue Grippeepidemie?
Es ist, du hast eine Autobahn, in der du fährst und das funktioniert immer und es hält sich jeder dran, ist alles gut. Und du siehst, weit vorher fährt mal einer an die Leitplanke und weil du gut Auto fahren kannst, weißt du, ich weiche ein bisschen aus. So, hast du gelernt. Wunderbar. Aber du hast nicht gelernt, was mache ich, wenn der direkt vor dir auf einmal rumreißt und sich querstellt.
Ja.
Natürlich fährst du in den rein,
ja,
weil du in diesem Moment gar nicht darauf vorbereitet bist. Ja. Dann lernst du über Jahrhunderte so schnell zu reagieren, dass du nicht mehr in den, der vor dir rüberreißt, reinfährst. Dann ist die nächste Situation, dass einer hinten in dich reinfährt, den, ja, du gar nicht mehr. So. Und damit hast du nicht die Chance, dich immer wieder neu einzustellen.
Ja, okay. Genau. Und ich habe auch mal gelesen, es war ein Outlive, meine ich, ein ganz tolles Buch zum Thema präventive Gesundheit. Was auch da eine Rolle spielt, ist, dass Krebs ja meistens erst nach der Fortpflanzung passiert. Also man bekommt Krebs meistens, nachdem man bereits Kinder bekommen hat.
Hm.
Und das war dann quasi das Argument, dass es deswegen auch sehr schwer ist, das mit der Evolution rauszuselektieren. Weil du
alles schon mitgegeben,
genau,
hast.
Weil du, genau, weil alles läuft gut, du pflanzt dich fort, hast deine Kinder, ja, danach bekommst du dann Krebs.
Mhm.
Du hast dann dementsprechend auch dieses Krebsrisiko an deine Kinder weitergegeben. Und ich weiß nicht, ob das so richtig,
ja,
ist, aber,
ja,
aber das macht es eben so typisch. Okay, also das so entsteht eben Krebs. Du sprichst ganz oft, wenn du von Krebs sprichst, von einem entzündlichen Milieu.
Mhm.
Kannst du das einmal erklären? Was ist eigentlich ein entzündliches Milieu?
Mhm.
Woran kann man das vielleicht auch bestimmen, ob man gerade ein entzündliches Milieu hat?
Mhm.
Und warum ist das so relevant für Krebs?
Ja, also es ist so, dass entzündliches Milieu heißt, dass ich eine Art Reiz, eine Art Aktivität von Zellen habe, die dazu führen, dass der Körper in irgendeiner Form mit dem Immunsystem reagiert. Beziehungsweise die dazu führen, dass dass Immunzellen arbeiten müssen. Immer dann, wenn ich eine höhere Aktivität meines Immunsystems habe, laufen Prozesse ab, die dazu führen, dass ich eine Situation irgendwie beheben muss oder wieder aufräumen muss. Also, wenn ich Zellen habe, die eben nicht ganz so funktionieren, wie sie sollen, kann am Anfang das Immunsystem darauf reagieren. Und dann versucht der Körper, diese Zellen entweder kaputt zu machen oder aufzufressen und wieder neue Zellen zu machen.
Und das ist eine Entzündung?
Das ist eine Entzündung mit, genau.
Okay. Also das ist ja ganz spannend, erstmal zu sehen. Also eine Entzündung ist prinzipiell etwas, also es ist ein Aufräumvorgang.
Es ist ein Aufräumvorgang,
okay, genau. Mhm.
In dem Aufräumvorgang ist es aber auch so, dass ein Stück weit geordnete Prozesse ablaufen, aber ich habe eben einen übermäßigen Ablauf an Prozessen. Das heißt, ich muss natürlich mehr Zellen wegkriegen, die irgendwie kaputt sind. Ich muss wieder neue mehr bilden. Und auch hier, ich habe ein Anschieben, dass sich Zellen schneller neu bilden oder Zellen etwas mehr machen. Und überall, wo ich etwas intensiver, mehr, häufiger machen muss, können eben auch Fehler passieren. Und das ist der Moment, wo ich dann wieder sage, ich pushe den Körper, etwas mehr zu machen in einem Milieu, wo ich weiß, dass ohnehin mehr Risiko besteht, aber eben auch Dinge manchmal nicht so gut ablaufen können, mhm, weil manche Immunzellen in einem gewissen Milieu einfach nicht so gut Arbeit machen können. Und dadurch entsteht auch wieder ein Mismatch. Ich lasse mehr machen, weil ich muss mehr Zellteilung haben, will die Schlechten wegbekommen, aber es kann natürlich auch in dem Moment sein, dass ich die Schlechten auch mitpush.
Ja. Mhm. Also das heißt, also durch diese Entzündung teilen sich einfach mehr Zellen.
Genau.
Weil das quasi ein Reparaturmechanismus ist.
Ja.
Und aber auch, weil quasi gerade etwas aufzuräumen ist, weil es irgendwo unordentlich ist im Körper. Deswegen ist das Risiko, dass in diesem Prozess was schiefläuft, höher.
Richtig.
Okay. Okay. Und also entzündliches Milieu, also wir kommen gleich noch drauf im Bereich der Vorsorge für Krebs, aber nur vorweggenommen. Was kreiert so ein entzündliches Milieu und wie kann ich selber für mich bestimmen, ob ich ein entzündliches Milieu eigentlich gerade habe?
Also, der sicherste Weg, ein entzündliches Milieu im Körper und überall zu bekommen, ist Rauchen. Einfach durch die Noxe, den Schadstoff.
Lass uns nochmal eine Ebene höher, also Giftstoffe zu sich
oder
zu
führen. Oder Giftstoffe im Allgemeinen.
Ja. Und davon ist Rauchen eines der Nummer eins
Sachen, Rauchen, weil du eben
dir viel reinziehst.
Genau. Rauchen und Alkohol sind da die Top-Player da drin.
Okay. Jetzt Moment, also noch einmal kurz das eingehakt, jetzt kommt dann ganz auf die Frage, ach so, darf ich jetzt gar keinen Alkohol mehr trinken? Ganz wichtig, das ist nicht unsere Auffassung, ne? Sozusagen wir sagen, wege da gerne ab, aber sobald du regelmäßig, also wir reden über das Feierabendbier und den Feierabendwein am Abend, Alkohol zu dir nimmst, dann reden wir auf jeden Fall über einen Alkohol, den wir aus Longevity-Sicht nicht gutheißen.
Ja.
Auch insbesondere, weil das eben auch dann den Schlaf verschlechtert und so weiter. Also das.
Genau.
Aber
und auch hier abgedroschener Spruch, aber es ist in der Tat so, die Dosis macht das Gift.
Ja.
Häufig so. Ja. Es gibt verschiedene Bereiche, die solche Entzündungen triggern können. Wie du sagst, das Gift, das man zu sich nimmt.
Ja.
Du hast es gerade selber ins Feld geführt, schlafen. Ja? Je weniger ich schlafe, desto mehr Stress hat mein Körper. Stress, Veränderung der Hormone, Hormonveränderung im Körper führt auch zu entzündlichen Prozessen, weil einfach andere Dinge im Körper mehr angefeuert werden oder weniger kontrolliert werden. Ja?
Wenig Schlaf hast du angesprochen, also wenig Schlaf, weil dann die Müllabfuhr nicht so lange Zeit hat aufzuräumen.
Genau.
Auch das kreiert Müll im Körper, also wieder Entzündungsprozesse.
Richtig.
Genau. Ja, Stress packt denn dein Körper in den sozusagen Kampf- oder Fluchtmodus. In dem Modus sagt der Körper nicht, ach, jetzt räume ich mal schön auf, sondern da ist einfach mehr Feuer.
Funktionieren, Feuer, genau, da ist egal, ob aufgeräumt ist oder nicht.
Genau.
Und dann eben auch Körperzusammensetzung. Also es ist einfach auch nachgewiesen, dass wenn ich übergewichtig bin und mehr Fettzellen habe, dass Fettzellen an sich das Körpermilieu so verändern, dass mehr Entzündungszellen existieren. Das bedeutet, es werden mehr Botenstoffe im Körper ausgesendet, die entzündliche Signale abgeben, auf die der Körper mit seinem Immunsystem wieder reagiert.
Ja.
Genau. Und so sind so die verschiedenen Punkte, die ja alle auch ineinander greifen, die dann eben zu so Entzündungen im Körper führen.
Selbst auch für Ernährung. Also wir haben ja auch unsere Ernährungscheckliste. Da sind so ein paar Sachen drauf wie AGEs, also sowas wie wenn man also Kohlenhydrate sehr scharf anbrät, quasi verkohlt, schnelle Kohlenhydrate und so weiter. Auch die sind sozusagen, es ist quasi eine Art Giftstoff, der auch wiederum mehr entzündliche
Prozesse macht. Ja.
Also das ist eigentlich immer so die Logik dahinter. Ja. Was ich jetzt krass finde, es gibt Blutwerte, mit denen du bestimmen kannst, wie entzündlich dein Milieu ist aktuell.
Ja, also der häufigst verwendete ist das sogenannte hochsensitive CRP. Bei dem siehst du eben hochsensitiv, also sehr, sehr früh, ob irgendwelche Reizungen, Entzündungen im Körper sind. Du kannst die verschiedenen Botenstoffe, die eben die Zellen ausgeben, also einer ist zum Beispiel Interleukin 6, kannst du diese Botenstoffe messen, um zu sehen, habe ich hier irgendwie mehr Signal, was im Körper hin und her geschickt wird, um zu sehen, muss ich da vielleicht in die eine oder andere Richtung nochmal genauer gucken. Aber da sieht man, ob eine gewisse Aktivität irgendwas im Körper los ist oder nicht.
Und das finde ich faszinierend, dass man kann jetzt einfach diesen Blutwert bestimmen, also machen wir natürlich auch, um zu gucken, hast du irgendwie ein entzündliches Milieu, was eben Krebs bedingt. Spannenderweise wirklich, das ist wirklich so, wenn du quasi übergewichtig bist, dann ist dieser Wert erhöht. Das finde ich auch krass. Also ja, das ist
zumindest grenzwertig so, aber man sieht, es ist nicht so, wie wenn ich das nicht habe.
Ja.
Ja. Was man allerdings andersrum sagen muss, nur wenn jetzt der Wert nicht erhöht ist, dann kannst du zwar sagen, ich habe jetzt vielleicht keinen relevanten entzündlichen Prozess im Körper, aber ich kann damit nicht sagen, oh, geil, ich habe ja keine Entzündung, ich kann jetzt gerade keinen Krebs kriegen.
Ja, klar.
Ja? Klar. Also den Rückschluss kann ich nicht machen.
Ja.
Genau. Leider.
Ja, leider.
Übrigens, die Checkliste, über die wir hier reden, kannst du dir komplett kostenlos unter longgame.de/essen herunterladen. Da sind all die Do's, all die Don'ts und sogar Stefans persönliche Gewürzmischung sind da in einem PDF übersichtlich für dich verfügbar. Komplett kostenlos unter longgame.de/essen.
Schön wär's.
Ja.
Okay, also das ist zum entzündlichen Prozess. Jetzt lass uns einmal gerne reingehen. Jetzt haben wir verstanden, was irgendwie Krebs kreiert. Jetzt möchte ich gerne, lieber Markus, mein Risiko für Krebs so gering wie möglich halten. Ich habe verstanden, auf null bekomme ich dieses Risiko nicht, aber ich möchte mir zumindest sagen, ich habe alles getan, was ich tun kann, um eben für mich Krebs, mein Krebsrisiko zu minimieren. Ja. Wie starte ich da und was kann ich da jetzt schon tun?
Also als allererstes muss ich mir mal anschauen, wie hoch ist meine genetische oder meine familiäre Belastung. Mhm. Also was kriege ich von vielleicht meinen Eltern mit oder Großeltern? Ich gehe meistens so weit, dass ich auch so Onkel, Tante noch mit abfrage, damit man eben sieht, was kommt irgendwo aus in einer Familienlinie zumindest vor. Ja. Das wäre das Erste, was ich mir in Gedanken machen würde, um zu schauen, gibt es überhaupt Krebs bei mir in der Familie?
Ja.
So. Dann würde ich mich mal vor den Spiegel stellen und würde mal mich angucken und überlegen, habe ich Übergewicht oder nicht? Ja. Wenn ich Übergewicht habe, bin ich per se in einem höheren Risikobereich.
Ja.
Dann sollte ich mir selber die Frage stellen, eben die zwei Punkte, die wir gesagt hatten, schlafe ich ausreichend? Gönne ich meinem Körper genügend Zeit aufzuräumen? Und bewege ich mich ausreichend? Weil Bewegungsmangel ist auch hat einen wahnsinnigen Hebel auf Krebsprävention. Du hast es eingangs gesagt, knapp 45% aller Krebsfälle sind verhinderbar. Wir hatten es gerade über die Gifte, die man sich zuführt. Mhm. Und da muss man sagen, die klassischen Hauptgifte sind Rauchen und Alkohol. Mhm. Und wenn ich jetzt Rauchen, Alkohol und Übergewicht zusammenrechne, komme ich auf fast 32% der Fälle, die ich damit bereits verhindern kann.
Ja.
Das heißt, von den 45, die ich machen kann, decke ich 32% davon decke ich ab, nur nicht zu rauchen, kein Alkohol und normales Gewicht.
Mhm.
Die anderen fallen dann noch auf eben Bewegungsmangel, UV-Einstrahlung, ein Stück weit auch eben Ernährung, was mit reinkommt. Das verteilt sich dann auf kleinere Punkte. Aber die wirklich drei größten Punkte sind Rauchen, Alkohol und Körpergewicht.
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Und auch da, also nochmal, wir sagen nicht irgendwie generell voll auf Alkohol zu verzichten, weil wir auch wissen, dass sozusagen man oftmals das auch mit einem sozialen Austausch in Verbindung bringt, der dann wiederum positiv sein kann. Wir sagen aber immer, also 300, was machst du an 300 Tagen
im Jahr?
Im Jahr.
Ja.
Ne? Und das ist das Entscheidende. Also was machst du wirklich als eine tägliche Regelmäßigkeit? Da musst du so richtig sein. Wenn du dann eben mal sagst, hey, jetzt möchte ich gerne alle zwei Wochen beim Italiener sitzen, da ein Glas Rotwein trinken, dann sagen wir quasi, hey, das Optimale wäre natürlich, kein Alkohol zu dir zu nehmen, aber in der Lebensrealität ist es trotzdem in Ordnung. Genau, aber okay, was gibt es sonst noch für...
Wir reden immer auf dem Alkohol so rum. Ganz kurz ein Satz noch zum Rauchen. Ist in dem Fall so, ich tue mich echt schwer, die Freigabe zu machen, wie beim Alkohol, zu sagen, naja, komm, jetzt ab und an mal eine rauchst und so, geht die Welt nicht unter. Da muss man leider wirklich sagen, jede Zigarette, die ich rauche, hat echt Impact auf das Risiko, plus eben auch Herz-Kreislauf.
Ja.
Also da muss man eigentlich sagen, trink lieber ab und an ein Glas Wein, aber schau, dass du vom Rauchen wegkommst.
Ja.
Andersrum allerdings, ich hab mich mit einer sehr guten Freundin mal lang unterhalten, die ich echt, weil es mir sehr am Herzen lag, vom Rauchen wegzubekommen, und sie auch irgendwann gesagt hat, du, ich schätze es, ich weiß, was du willst, und ist fein. Ich sagte, ich weiß auch, welches Risiko ich gehe, aber lass es einfach, weil ich brauche diesen Moment. Und habe auch gesagt, ich möchte es einfach nur verstehen. Ich sage, das Einzige, wo ich es mir erklären könnte, warum man diese Zigarette möchte, ist, dieser kurze Moment Ruhe und Entspannung, der dem einen gibt. Und ich gesagt, wenn es dazu führt, dass in dem Moment dein Parasympathikus arbeitet und du dieses Stresslevel wegbekommst, möchte ich als positiv machen, dann möchte ich für immer schweigen. Und dann sagt sie, ja, das ist in der Tat der einzige Moment, wo sie mal zur Ruhe kommt. Ab dann habe ich ihr versprochen, werde ich es nicht mehr dran setzen, dass sie aufhört. Aber nichtsdestotrotz, ja, es wäre aufzuhören, wäre besser. Ja, aber das ist der einzige Moment, den ich verstehen kann, den mir ein Raucher entgegenbringen kann.
Ja. Wir waren gerade dabei, also was muss ich machen, um Krebs zu verhindern? Also
genau. Wir haben natürlich noch ein paar Punkte, weil wir es über das entzündliche Milieu hatten. Ich muss mir auch mal Gedanken machen, habe ich sonst irgendwelche Grunderkrankungen? Also habe ich irgendwelche Autoimmunerkrankungen? Habe ich irgendwelche Schwierigkeiten mit der Verdauung, mit dem Darm, mit dem Mikrobiom, was zu Entzündungen im Körper führt? Ich muss gucken, bin ich beruflich mit irgendwelchen sogenannten Karzinogenen ausgesetzt? Also habe ich irgendwelche Feinstäube, die ich atme, irgendwelche Belastungen, die kommt? Das muss ich mir auch mal die Frage stellen, ob ich da einen Punkt habe. Habe ich irgendwelche chronisch unterschwellig arbeitenden Infektionen? Also es gibt zum Beispiel pfeifrisches Drüsenfieber, also Epstein-Barr-Virus-Infektionen, die können sich chronifizieren, die können ein Risiko mit sich bringen und dann eben auch hormonelle Veränderungen. Auch das ist ein Thema, gerade für Frauen auch wichtig, Prämenopause, Menopause, diese hormonellen Veränderungen können auch nochmal einen wahnsinnigen Impact geben. Also das muss ich mir einmal die Liste quasi durchgehen. Mhm. Und das Schöne ist, wenn ich eigentlich meine Risikopunkte kenne, dann weiß ich eigentlich auch schon, was ich präventiv zu tun habe, ehrlicherweise. Also gut, ich kann mich jetzt nicht genetisch von meiner Familie abtrennen, wenn es da Krebs gibt. Das kommt dann in Medizin 4.0 wahrscheinlich erst. Aber das ist noch schwierig. Aber eben, ich kann schauen, dass ich ein normales Gewicht hinbekomme. Ich kann schauen, dass ich genügend mich bewege. Genügend bewegen.
Lass uns einmal jetzt konkret bitte das gerne machen. Also jetzt lass uns einmal springen zur Prävention. Also, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Also, mit dem Rauchen aufhören. Alkohol reduzieren.
Ja.
Gewicht. Das müsste am BMI, was man haben
Ja, ich sollte, bin oder? Kein Freund von BMI. Also okay. es ist schon, ich muss mir... Optimalerweise sollte ich meinen Körperfettanteil wissen. Ja? Und das kann man halbscharig gut mit so Bioimpedanzmesswagen machen. Aber ich sage immer, mir geht es darum, um das Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett.
Okay.
Weil wenn ich einen 1,90 großen, 95 Kilo schweren in Richtung Bodybuilding gehenden Menschen habe und einfach einen wirklich übergewichtigen, der auch 1,90 groß ist, da haben die denselben BMI, der sagt mir aber Unterschiedliches aus. Ja, also dementsprechend ein richtiges Verhältnis Muskelmasse zu Körperfett.
Das ist?
Ja. Was bedeutet? Also ich würde einen Körperfettanteil bei Männern von, ja, um die 15% wäre schon ganz gut.
Ja.
Bei Frauen um die 18. Mhm. Ja. Und
wie kann man das jetzt herausfinden? Also es gibt ja zum einen, der andere wird eine Waage zu Hause haben, die das ausweist. Es gibt auch so Maschinen im Fitnessstudio. Das ist jeweils dieses Verfahren der Bioimpedanz, die du gerade genannt hast. Also da wird Strom durch den Körper geschickt. Das ist nur leider echt nicht akkurat. Ne? Mhm. Also wenn du vorher einen Liter Wasser getrunken hast, wenn du ein bisschen schwitzt und so weiter, kann es eine komplett andere Zusammensetzung haben im Körper. Das muss man dazu wissen. Ja. Aber als einfacher Indikator, denke ich, machbar. Ansonsten das Bestmögliche ist einfach, also klar, man kann einfach sich auch angucken und überlegen, okay, ist das irgendwie jemand da, der schlank ist? Das wirklich sinnvollste Verfahren ist ein DEXA-Scan. Mhm. Das würde jetzt etwas zu weit führen, aber das ist ein Verfahren, wo man es eben genau bestimmen kann für sich. Aber kann man mal als grobe Richtlinie machen, also 15% für Männer, 18% für Frauen, Körperfett, sollte so ungefähr die Richtlinie sein. Wenn man jetzt nur so eine Waage hat, und das man vielleicht mal an verschiedenen Zeitpunkten in einem Monat macht, müsste man ja auch ungefähr in die richtige Richtung kommen.
Ja.
So, aber okay, das ist Gewicht. Bewegung hast du angesprochen.
Genau.
Wie viel bewegen muss ich mich denn jetzt?
Also es gibt ja die klassischen WHU-Richtlinien, wo man sagt über 150 Minuten moderat oder über 75 Minuten intensiv. Aber Da gehe ich eigentlich noch einen Schritt weiter. Ja, also ich sollte mindestens auf meine Anzahl an Schritte kommen. Und da sagt man mindestens 3000 Schritte am Tag. Aber optimalerweise 8700 ist das Sweet Spot. Also optimalerweise 9000 Schritte sollten gesetzt sein. Und dann,
also wo kommt das her? Also alles unter 3000 Schritten am Tag erhöht nachweislich die Sterblichkeit. Mhm. Und ab 3000 und mehr reduziert es die
Sterblichkeit. Die allgemeine Sterblichkeit, genau.
Bis dann zu diesen 9000, wobei 9000 dann quasi die, danach nimmt dann, hast du immer noch einen Benefit, mehr zu machen, aber dann nimmt stark ab.
Es nimmt stark ab, genau. Ja. Genau. Und mit 9000 Schritten hast du eben eine Reduktion der Gesamtsterblichkeit um 60%. Okay. Und da holst du was raus.
Jetzt habe ich gelesen, dass regelmäßig Kniebeugen machen besser sein soll als spazieren gehen.
Ja, sagen wir so, es ist, du hast natürlich nochmal eine andere Belastung, die du machst. Du hast nochmal mehr Muskulatur, die du forderst. Dementsprechend, ja, je mehr du Kniebeugen am Tag mit einplanst und machst, desto besser ist es. Du hast eine Art Mini-Krafttraining mit dabei. Ja, okay. Ja. Ich würde aber auf jeden Fall schauen, für ein solides Krafttraining brauchst du mindestens zweimal die Woche ein Ganzkörpertraining. Mhm. Also das sollte mindestens mit dabei sein und du brauchst auch mindestens zweimal die Woche ein Grundlagen-Ausdauertraining. Mhm. Und somit kann man sagen, um einen Effekt bekommen zu können, brauche ich täglich meine im Optimalfall 9000 Schritte und zweimal die Woche Krafttraining, zweimal die Woche Ausdauertraining.
Ja. Das mag jetzt erstmal viel klingen, ne? Für jemanden, der vielleicht noch gar nichts macht. Das ist aber tatsächlich so, also man muss halt für seine Gesundheit wirklich was tun. Das ist jetzt nicht nur für Krebsprävention, das ist ja für alles, also für jede Krankheit, die wir vermeiden wollen, für jedes Fätzchen Lebensqualität, das wir erhalten wollen im Alter, ist dieser Faktor Kraft- und Ausdauertraining absolut essentiell.
Ja.
Ne?
Ja.
Also da kommt das nämlich her. Haben wir auch separat Folgen zu gemacht in Getting Started, unserer Intro-Serie. Kann man sich auch gerne einmal anhören.
Aber, genau.
Okay, also das soll man auf jeden Fall, da soll man hinkommen. Und logischerweise, wenn man jetzt bei Null startet, kann man auch Stück für Stück sich da hochtasten.
Ja.
Aber da sollte jeder sein, der eben meint, hey, ich würde gerne fit sein
und was dagegen tun.
Ja. Und mich auch hier vor allem jetzt gut fühlen. Ne?
Ist ja
auch mit dem Punkt.
Ja.
Okay.
Ja. Dann Ernährung hat man gesagt, dass man halt nicht nur irgendeinen Blödsinn isst, sondern dass man seinem Körper einfach entsprechend genügend Vitamine zuführt, dass man seinem Körper genügend richtige Fette, also Omega-3-Fettsäuren zuführt, dass die anti-entzündlich auch wirken. Ja? Dass ich eine antioxidative Ernährung habe, das schaffe ich durch sekundäre Pflanzenstoffe, das schaffe ich durch eben Gemüse vor allem, das schaffe ich durch Beeren. Blaubeeren zum Beispiel haben eine wahnsinnig antioxidative Wirkung, die man mit reinnehmen kann. Und eben nicht nur von Fertiggerichten, fermentierten Lebensmitteln, fettigen Geschichten mich irgendwie ernähren. Ja, also den Fokus zu nehmen.
Jetzt zwei Sachen dazu. Also jetzt fragt man sich, okay, was heißt denn das jetzt genau? Wir haben dazu eine separate Folge gemacht. Wir haben eine Ernährungscheckliste. Also wir glauben nicht an einen Ernährungsplan, sondern wir sagen eine Ernährungscheckliste mit den Dingen, die gut sind und den Dingen, die schlecht sind. Und quasi die Logik, mach mehr von den Do's, mach weniger von den Don'ts.
Ja.
Wir haben dazu eine Folge gemacht mit Stefan, von dem diese Liste quasi stammt. Der könnt ihr euch gerne einmal anhören. Die Liste selber gibt es unter longgame.de/essen, kostenlos zum Herunterladen. Das ist eine, wenn man sich das einmal reinschauen möchte. Das zweite ist, du hast gerade fermentierte Lebensmittel angesprochen. Die gelten ja oft vermeintlich als gesund. Warum sage ich jetzt fermentierte Lebensmittel, die nicht so gut sind für den
Ja, weil es eben trotzdem eine Form der Verarbeitung ist. Ja? Mhm. Man muss ein bisschen differenzieren. Gerade bei Milchprodukten ist es ein bisschen anders zu sehen. Gerade wenn es um das Thema Cholesterin geht. Aber das hat, wie gesagt, der reine Fokus steht hier. Wie sehr sind die Fette, mit denen da umgegangen wird? Also wie sehr spielt das ins Gewicht? Aber ansonsten ist die Form des Fermentierens ja trotzdem eine Art Verarbeitung des Lebensmittels. Und ich möchte ja quasi ein Lebensmittel oftmals so unverarbeitet wie möglich haben. Außer eben jetzt da beim Milchprodukt, wo ich jetzt nicht die Rohmilch selber zu mir nehme.
Genau. Okay, also das kommt daher meistens aus Asien vor allem insbesondere. Also gerade zum Beispiel in Korea gibt es ja erst einen sehr fermentierten Kohl, Kimchi. Und da sind die Zahlen an, glaube ich, Magenkrebs da deutlich höher. Da kommt das her. Ne? Das, okay. Eine Sache noch, was wir ganz oft gefragt werden: Thema Fleisch. Vielleicht kannst du dazu einmal eingehen. Also, kann ich Fleisch essen unbedenklich?
Ja. Ganz einfach. Also, ja, also an sich kannst du bedenkenfrei Fleisch essen. Die WHO gibt eine Einteilung raus, ob eben etwas krebserzeugend ist oder nicht. Aber es gibt, man muss da ein bisschen präziser in die Datenlage schauen. Es ist so, dass es zwei Studien gab, auf die sich die WHO beruft. Und einmal eine Studie, bei der eben rotes Fleisch untersucht wurde und eben einmal verarbeitetes Fleisch. Es gibt keine Studien dazu zu hellem Fleisch, also weißem Fleisch. Sprich, da gibt es keine Aussagen. Anders ist bei den beiden Studien, auf die sich die WHO beruft, ist es so, dass man eben gesagt hat, ja, es gibt einen gewissen niedrig zweistelligen Prozentsatz an Risiko, dass man, wenn man vermehrt rotes oder verarbeitetes Fleisch isst, Darmkrebs entwickeln kann. So, wenn man das aber jetzt bezieht auf die allgemeine Datenlage, bedeutet, ich habe ein gewisses Grundrisiko, Darmkrebs zu bekommen von ungefähr 5%. So, wenn ich jetzt mir, und da war bei rotem Fleisch waren das, glaube ich, um die 20% und bei verarbeitetem Fleisch waren es 15%, was das Risiko erhöht. Wenn ich jetzt das auf mein Grundrisiko von 5% berechne, habe ich einen Anstieg auf ungefähr 6%. So, das heißt, diese dann Anstieg auf 6% ist der Bereich, in dem ich mich bewege, wo ich potenziell Darmkrebs bekommen kann, wenn ich entsprechend eben dieses mehr an rotem Fleisch oder an verarbeitetem Fleisch esse. Und dementsprechend muss ich dann die Verhältnismäßigkeiten sehen. Wenn ich sage, wovon wir ausgehen, dass eben eine proteinreiche Ernährung grundsätzlich schon mal besser ist für auch Entzündungshemmung, beziehungsweise auch mein Muskelzuwachs, wie mein Körper ist, wie ich gesund bin, wie ich fitter bin, kann ich das Ganze zum Beispiel vegetarisch, vegan schon hinbekommen. Aber es ist natürlich trotzdem auch nochmal viel, viel einfacher, auf die Mengen zu kommen, wenn ich Fleisch mit dazu nehme. Und wenn ich das ins Verhältnis setze zu normalerweise 5% und sonst 6% Risiko, mit eben auch manchen Dingen, die in der Studie einfach nicht beachtet werden konnten, weil wir hatten extra eine Folge drüber, wo wir gesagt haben, es ist einfach bei Ernährungsstudien schwierig, alles nur auf einen einzigen Punkt rauszurechnen, weil Leute, die mehr rotes Fleisch essen, waren in der Studie zum Beispiel auch eher übergewichtige Leute mit dabei. Oder es hat nicht immer jeder dasselbe Fleisch mitgegessen, weil du eben die Leute nicht einsperren kannst über den Studienzeitraum und jedem immer nur dasselbe zu essen geben kannst. Darum sind Ernährungsstudien immer relativ schwierig und man muss sagen, es gibt einfach so ein paar Störfaktoren rechts und links nebenbei. Und wenn ich dann die Verhältnismäßigkeiten anschaue, für das, was ich eigentlich an Mehrwert habe, wenn ich Fleisch nehme, kann man natürlich für sich selber abwägen, aber sehe ich das Risiko für einen krebserzeugenden Effekt nicht so hoch, als wenn ich es ab und an in der Woche mal esse.
Also kurz Antwort, Fleisch kann man essen, in Maßen,
ja.
Was sollte man vermeiden? Jetzt wirklich verarbeitetes Fleisch, das aber auch sehr fettreich ist, sowas wie Würstchen und so weiter, wo jetzt nicht wirklich der Proteingehalt drinsteht, das ist einfach,
genau.
Einfach doof. Man wird jetzt aber auch nicht, wenn man das sozusagen in Maßen macht, da ein signifikantes Risiko von dazu tragen. Also Fleisch kann man essen, aber mit Vorsicht genießen und da sich eher spezialisieren auf mageres Fleisch, helles Fleisch.
Ja, okay, genau.
So, was kann man noch machen, um Krebs zu vermeiden?
Ganz wichtig, Vorsorge. Mhm. Zudem, wenn ich all die anderen Punkte mir angeschaut habe, muss ich mir, wir haben eigentlich grandiose Untersuchungsmöglichkeiten, um früh genug schauen zu können, ist alles in Ordnung oder geht irgendwas nicht in die richtige Richtung. Und das Basic Panel, wenn man so möchte, sind Vorsorgeuntersuchungen an sich. Und hier gibt es auch ganz von der klassischen Schulmedizin ganz oder den Leitlinien ganz klare Vorgaben, ab welchem Alter welche Untersuchung gemacht werden sollte. Wir haben einen präventiven Ansatz, wo wir sagen, an sich manches gefühlt gerne auch ein bisschen früher. Aber ich kann natürlich früh anfangen, einen Darmtest, also einen Stuhltest, wenn ich Darmkrebsrisiko mir anschauen möchte, kann ich einen Stuhltest machen. Da schaue ich mir zum Beispiel an, ob Blut im Stuhl ist. Ja, der sogenannte IFOBT-Test heißt das. Da allein zu gucken, ob ich Blut im Stuhl habe oder nicht. Und wenn ich dann agiere, senkt es die krebsspezifische Mortalität, also Sterbefälle aufgrund dessen um 12%, nur weil ich mit dem Test gucke, ob ich hier irgendwo Blut dabei habe. Das ist mit einer der einfachsten Möglichkeiten, um Darmkrebs durchchecken zu lassen. Dann habe ich natürlich noch die Möglichkeit der Darmspiegelung. Das ist natürlich eine aufwendige Untersuchung, beziehungsweise das ist, man sagt, eine sogenannte invasive Untersuchung, also wo ich natürlich mit dem Schlauch einmal nachgucke. Da habe ich auch immer ein Risiko, dass man in so einer Untersuchung was kaputt machen kann. Da muss ich immer abwägen, ist jetzt das Risiko, dass was kaputt gehen kann oder schief gehen kann, im Verhältnis zu dem, was ich an Mehrwert oder an Informationen bekomme. Man muss aber schon sagen, ich kann, gerade wenn ich jetzt nicht nur Darmkrebs verhindern dadurch und gucken, es passt alles, sondern wenn ich zum Beispiel bei der Darmspiegelung ein Polyp, also so eine Schleimhautauswucherung finde, die noch gutartig ist, nur einfach ein paar Zellen schon, die mehr geworden sind, und die schon entferne, dann verhindere ich ja bereits Zellen, die von sich aus wachsen, die eben auch mal entarten können. Und man weiß, dass eben durch so eine Darmspiegelung eben die krebsspezifische Sterberate, was dann Darmkrebs angeht, kann um 24% gesenkt werden. Okay. Also das ist natürlich auch ein Hebel, würde aber jetzt nicht jedes Jahr zur Darmspiegelung rennen.
Ja. Das heißt, wie oft soll ich, also wie oft Stuhltest, wie oft Darmspiegelung?
Stuhltest
ab
würde
wie viel
ich,
Alter, ab wie vielen Jahren?
Ja, also Stuhltest würde ich jährlich machen, eigentlich ab Mitte 30, spätestens ab 40 würde ich das machen. Mhm. Darmspiegelung, offizielle Aussage der Leitlinie ab dem 50. Lebensjahr, macht man es einmal. Hier auch würde ich so ab Mitte 40 machen lassen. Mhm. Dann kommt es darauf an, was man sieht oder findet. Mhm. Und abhängig davon würde man den nächsten Intervall setzen.
Okay.
Ja. Genau. Dann habe ich das Thema Darmkrebs aber eigentlich im Blick.
Ja. Und jetzt, also es gibt auch die Leitlinien dafür, wann man es machen sollte. Wir sagen einfach, mach es doch einmal ein bisschen früher, weil einfach das zu erkennen sinnvoll.
Genau.
Man muss dann wahrscheinlich bereit sein, das auch mal zu bezahlen, so eine Untersuchungen. Aber klar, also wenn man sozusagen gesund leben möchte und nicht wie all die anderen enden möchte, die quasi krank sind im Alter, muss man halt auch mal Geld in die Hand nehmen dafür.
Genau.
Weil man eben mit dem reinen Krankensystem sozusagen, das nicht darauf ausgelegt,
genau, wie die Leitlinie gibt es vor und nur dann wird es eben von den Kassen übernommen. Genau. Ansonsten, wenn ich sage, ich möchte es früher haben und zahle es selber,
ja,
bekomme es.
Ja, genau. Was gibt es noch?
Genau. Dann hat man immer das Thema so Lungenkrebs. Da muss man sich überlegen, es gibt so jetzt kein klassisches Verfahren, um wirklich regelmäßig sich Lungenkrebs anzuschauen. Aber wir wissen eben, dass man ein sogenanntes Niedrigdosis-CT machen kann. Das ist ein bisschen mehr Strahlenbelastung als circa 3 Röntgenbilder. Mhm. Aber damit habe ich halt eine ganz feine Schichtung meiner Lunge und weiß genau, wo ich bin. Und damit kann ich eben sehen, sehr früh, ob ich irgendwo sogenannte Verschattungen, sagt man dazu, also Veränderungen im Lungengewebe habe oder nicht, die ich unter Umständen dann eben sehr, sehr engmaschig beobachten kann. Mhm. Ja? Das heißt, da habe ich eine Reduktion um knapp 19%, was ich da abfange.
Soll ich das machen, als wenn ich Raucher bin oder auch sonst, wenn ich bei einer lauten Straße gelebt habe? Oder,
wenn ich so überhaupt kein Risikoprofil dafür habe, dann ist es mal nice to have. So. Aber wenn ich an einer vielbefahrenen Straße wohne und irgendwie nur das Fenster offen hatte oder ich beruflich bedingt belastet bin oder ich Raucher war, dann würde ich es auf jeden Fall mal machen.
Oder wenn man es in der Familie hat auch dann?
Ja, weil dann besteht, klar, war jetzt das Familienmitglied irgendwie Kettenraucher, dann ist es fast klar, worauf es zurückzuführen ist.
Ja.
Aber dann muss ich mir überlegen, war ich viel als Passivraucher dabei?
Ja.
Passivrauchen hat fast dieselben Zahlen wie aktives Rauchen.
Ja.
Dementsprechend, wenn da Rauch irgendwo in der Familie oder eben auch Krebs, Lungenkrebs in der Familie kommt, würde ich das einmal vorher machen.
Okay. Das heißt, ab wie vielen Jahren, wie oft?
Ja, auch hier an sich ab dem 40. Lebensjahr würde ich mal nachschauen lassen sonst. Und auch dann an sich, wenn ich sicher gehen möchte von einer solchen Bildgebung, muss ich das schon überlegen, dass ich das dann jährlich mache.
Mhm.
Man muss allerdings sagen, bei all diesen Bildgebungsgeschichten ist es so, ich habe für diesen Moment eine Aufnahme. Das ist auch ein bisschen so zu diskutieren wie das Ganzkörper-MRT. Ja? Es gibt eben manche Sachen, die oder manche Krebsformen, die so früh dran sind, die noch so klein sind, dass es eben manche Bildgebung noch nicht abbilden kann. Weil eben ein CT auch erst Veränderungen ab ungefähr 4 mm sieht. Ja. Dementsprechend kann es natürlich sein, dass ich noch irgendwas mit 1 bis 2 Millimetern habe und ich mache ein CT und das schaut völlig normal aus und 7 Monate später wächst das Ganze eben auf 6-7 Millimeter. Dann ist es da, war aber davor auch schon da. Ja, also, aber nur aus der Angst raus, dass ich potenziell den einen Moment nicht erwischen kann, dann anzufangen, mir irgendwie alle 3 bis 6 Monate ein CT machen zu lassen, wäre absolutes Overdoing. Zumal ich dann eine so starke Strahlenbelastung bekomme, die per se ja auch ein Risiko haben kann. Ja. Also, wenn ich kein hohes Risikoprofil habe, dann würde ich einmal einen Status machen und dann muss ich schauen, wenn ich die anderen Punkte weiter gut befolge, glaube ich nicht, dass du es zwingend jährlich machen musst, sondern dann kann man das Ganze auch auf durchaus zweijährlich ziehen, wenn ich in einem Niedrigrisikobereich bleibe. Ja, wenn sich in meinem Leben irgendwas verändert, kann ich über eine jährliche Kontrolle nachdenken.
Okay.
Ja. Dann kann man im Prinzip noch für Mann und Frau gleich sagen, Hautkrebs. Da auch ist die offizielle Aussage ab dem 30. Lebensjahr alle 2 Jahre. Ich würde auf jeden Fall alle 3 Monate mich einmal von oben bis unten angucken, ja, ob mir von meinen Muttermalen irgendwas auffällt. So, und an die Stellen, an die ich nicht komme, frage ich Partner oder Partnerin und guck. Einmal vom Hautarzt es anschauen zu lassen, auf jeden Fall einmal im Jahr. Fertig. Ja, also da würde ich keine 2 Jahre warten. Weil das eben auch Hautkrebsformen sind, die so schnell wachsen können, ja, das muss abgedeckt sein.
Da kann man es einfach so machen, du gehst zum Arzt, also einmal du musst einmal einen Arzt finden, dahin gehen, dann buchst du direkt, nachdem du da warst, für in einem Jahr nächsten Termin. Bist ein bisschen blöd angeguckt, aber es ist halt total einfach, weil dann hast du es drin,
super einfach,
fertig. Und, ja, und das ist dann eine Viertelstunde und fertig.
Genau. Ja. Und dann müssen wir einmal aufteilen, Mann und Frau. Die Frauen sind den Männern mit Vorsorge einfach Galaxien voraus. Ja, das ist so, die haben das zum Glück sehr, sehr früh, dass sie anfangen, zum Gynäkologen zu gehen. Bedeutet eben gerade Gebärmutterhalskrebs, sagt man, ab dem 20. Lebensjahr jährlich. Und Brustkrebs ist eben auch eigentlich ab dem Moment, wo ich zum Gynäkologen gehe, sollte ich das einmal jährlich anschauen lassen und kontrollieren lassen. Klassischerweise ist das Tastbefund, mit Abtasten im Verlauf, man sagt so ab dem, ja, frühestens ab dem 30. Lebensjahr kann man auch mal Ultraschall mitmachen lassen, so das Thema eben mit Röntgen anschauen, also Mammographie kommt dann später gesetzt. Mhm. Ja. Aber an sich auch hier ganz klar Brustkrebs einmal im Jahr, genauso wie Gebärmutterhalskrebs, das ist Ultraschall und eben dieser Abstrich macht man dann eben auch einmal im Jahr. Und bei den Männern geht es um Prostatakrebs, Vorsorge, offizielle Leitlinie ab 45. Lebensjahr. Ich sage, wenn ich in der Familie irgendwo was habe, würde ich auf jeden Fall ab dem 40. Lebensjahr einmal nachschauen lassen und auch ab dann einmal im Jahr, mindestens eigentlich einmal im Jahr, den Blutwert, also den prostataspezifischen Wert, diesen PSA-Wert abnehmen lassen. Ansonsten würde man auch eine Ultraschalluntersuchung einmal im Jahr machen. Das ist, reicht nicht die außen durch den Bauch, sondern das ist einmal die von innen. Ja. Das klassische Abtasten ist mittlerweile in den Hintergrund gerückt, weil man einfach bei weitem nicht die Vorstufen abtasten kann. Mhm. Ja, das heißt, ich muss mit dem Ultraschall gucken, sehe ich Veränderungen im Gewebe, ja, oder nicht.
Bei Prostata ist es ganz, ganz schön, in Anführungszeichen, dass es gibt diesen Blutwert.
Genau, dieser PSA-Wert.
Dieser PSA-Wert und du erkennst in der Praxis, Markus, du weißt, wo deine Patienten, die Teilnehmer liegen.
Mhm.
Und dann, sobald da etwas hochgeht, weißt du, oha, das ist ein Frühanzeichen, genau, für Prostatakrebs.
Beim PSA ist es ganz wichtig, ist einer der wenigen Werte, wo es wirklich, wirklich wichtig ist, dass es im selben Labor die Kontrollen laufen, weil die Labore unterschiedliche Testverfahren haben und dann habe ich deutliche Unterschiede. Das ist insofern wichtig, weil eben eine Veränderung bereits von 0,8 zum Vorwert schon deutlich ein Hinweis sein kann, dass da irgendwas nicht passt. Und diese Schwankung muss man eben sehen. Ich muss wissen, was beeinträchtigt die Abnahme meines PSA-Wertes. Also da muss man schon sagen, habe ich am Tag vorher irgendwie härteren Stuhlgang oder es ist irgendwie schwerer gegangen, das kann bereits einen Reiz auf die Prostata machen, bin ich Radfahrer und viel auf dem Fahrrad unterwegs, kann den PSA-Wert nach oben treiben. Der Beischlaf kann auch den PSA-Wert verändern. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich meine Baseline, meinen perfekten PSA-Wert wissen, dann darf ich eine Woche nicht Fahrrad fahren, ich muss eine Woche enthaltsam leben und ich muss eine Woche lang schauen, dass mein Stuhlverhalten wirklich easy läuft, dann kriege ich den perfekten PSA.
Okay. Und also das Spannende ist, was ich so dabei so krass finde, du hast schon mal erzählt von einem Patienten, da war sein PSA-Wert noch im grünen Bereich,
genau.
Selbst auch im Longevity-grünen Bereich, aber weil du gesehen hast, Moment mal, der Wert ist aber angestiegen, auch wenn er jetzt im grünen Bereich ist. Und dann hat man bei dem ganz, ganz früh Prostatakrebs.
Es gab zwei Patienten in der Tat, ja. Bei denen das war. Und es ist innerhalb des Normbereiches um so viel angestiegen. Und zwar bei beiden eine Frühstufe von Krebs, die man dann Prostata rausoperiert hat und dann war Ruhe.
Ja. Okay, das einmal zu den Vorsorgeuntersuchungen oder haben wir noch mehr Vorsorge? Ja. Okay, wo du es gerade bei der Operation ansprichst. Lass uns einmal drüber sprechen. Jetzt sind wir einmal durchgegangen. Wie entsteht es? Wie erkennt man es so früh wie möglich? Jetzt vielleicht einmal ganz kurz nur, was kann man machen, wenn man es hat? Ich würde es ungern zu breit machen, weil das, glaube ich,
also das ist
auch nicht unser Fokus ist, ehrlicherweise.
Super abgefahren, was es mittlerweile gibt, so muss man sagen. Aber klar, was habe ich für Möglichkeiten? Ich kann, da wo ich den Krebs sehe, in vielen Fällen kann ich das Ding rausoperieren. So.
Was dann Sinn macht, wenn wir jetzt sozusagen unsere Einleitung verstehen, wie Krebs eigentlich entsteht? Ne, das sind Zellen, die einfach böse wachsen,
genau.
Die musst du rauscutten, ne?
Ja, einmal, genau. Man sagt auch mit einem Sicherheitsabstand, also einem Schutzwall drumherum von gesunden Zellen.
Ja.
Und wenn man sagt, okay, ich habe wirklich den Tumor und ich habe drumherum, oder den Krebs, ich habe drumherum noch gesunde Zellen, dann ist der im Ganzen raus und dann sollte Ruhe sein. Weil die Gefahr ist ja immer, oder die Angst, ich vergesse irgendwo eine Tumorzelle, die dann lustig für sich wieder weiter agiert, genau.
Und logischerweise, jetzt erkennt man auch, finde ich, also ich kenne daran ganz gut, warum Früherkennung so wichtig ist, weil je kleiner die Geschichte ist, wenn sie noch nicht gestreut hat, klein ist, desto einfacher stelle ich mir das Rausnehmen vor,
genau.
Und desto weniger schwer für meine Lebensqualität stelle ich mir das auch vor, wenn es rausgenommen wird, weil nicht so viel rausgeschnitten werden muss.
So ist es. Du zerstörst das Organ weniger, die OP ist kleiner, du musst nur an eine Stelle ran, statt an 10 andere, genau.
Deswegen will man es unbedingt früh erkennen.
So früh,
deswegen haben wir es gerade vorhin gesagt.
Genau, also rausoperieren. Es gibt die Form der Bestrahlung, also dass du quasi mit Strahlen auf die Zellen selber gehst und quasi die in ihrer Funktionsweise beeinträchtigst. Mhm. Ja? Also da in die Prozesse reingehst, weil wir wissen, durch entsprechende Bestrahlung können wir diese Prozesse verändern und dazu führen, dass eben die Zellen kaputt gehen, in den Zelltod geführt werden, überführt werden. Also Bestrahlung gibt es als Möglichkeit.
Also auch da diese doofen Zellen wegnehmen.
Genau. Dann haben wir das ganze Thema um Chemotherapie. Da ist es dann wirklich so, dass wir ja eigentlich verhindern, dass Zellen noch irgendwo übrig bleiben, dass die irgendwie weiter wachsen oder sich verbreiten können. Und dass wir versuchen, mit hochaggressiven Methoden diese übrig gebliebenen Zellen zu zerstören und gegen die anzugehen. Ne? Und da gibt es eben verschiedene Ansätze, wie diese Zellen kaputt gemacht werden durch die Chemotherapie.
Mhm. Also das geht ins anderes Verfahren, selbes Ziel.
Anderes Verfahren, selbes Ziel. Kaputt
machen.
Genau.
Ah, okay.
Genau. Und dann gibt es die ganzen, das würde ich jetzt fast in einen Bereich nehmen, auch wenn es medizinisch nicht ganz korrekt ist, aber es gibt die sogenannte Antihormontherapie und es gibt die Immuntherapie. Mhm. Also was versuche ich? Das eine ist, ich versuche mit Hormonen die Zellen, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Organ entsteht ein Tumor, weil Organe reagieren ja auf Hormone. Unterschiedliche Organe reagieren auf unterschiedliche Hormone. Und es gibt eben die Möglichkeit bei der Hormontherapie, dass die Tumorzellen auch auf die Hormone reagieren. Die menschlichen Hormone. So dass ich zum Beispiel eine Hormontherapie machen kann, dass ich ein spezielles Hormon unterdrücke und dem Tumor erst gar nicht gebe, wenn er es braucht und der Tumor dadurch etwas nicht bekommt, was er braucht, um zu wachsen und dadurch zugrunde geht. So kann ich über Hormonsteuerung den Tumor unterdrücken. Oder ich habe eine Immuntherapie, bei der ich wirklich ganz gezielte Antikörper baue, die ich auf die Tumorzelle draufschütte und die Antikörper, wie das Immunsystem selber, eben die Zelle erkennt und kaputt macht. Also es kommt immer wieder auf selber raus, ich will die Zelle kaputt machen oder ich will ihr irgendwas wegnehmen, was sie braucht, damit die Zelle sich selber in Zelltod schickt. Ob ich das jetzt über Antikörper, über Hormone, über was auch immer mache, ist an sich immer das Gleiche.
Ja, genau. Okay. Also so geht man da ran und bei allem gilt, je früher man dran ist, desto besser. Was ist denn jetzt, wenn wir in die Zukunft gucken? Also was kommt jetzt eigentlich zum Thema Krebs? Logischerweise, was wir jetzt besprochen haben, ist, also 45% sind vermeidbar, vieles auch behandelbar, aber am Ende, es bleibt eine große Ziffer einfach Fällen, die einfach immer noch massiv Lebensqualität kosten und auch nur schwer behandelbar und erkennbar sind. Was kommt denn jetzt gerade, wo macht die Forschung uns ein bisschen Hoffnung, diese Bestie Krebs zu zähmen?
Also Hoffnung ist ein guter Punkt, weil also es ist schon so, dass wir uns nicht nur auf die normale, in Anführungszeichen, Prävention und die Untersuchungen, die wir gerade gesagt haben, stützen und darauf ausruhen, sondern ich glaube, wir haben zwei große Hebel, die kommen werden. Das eine ist, es gibt gerade sehr viel Musik in dem Bereich der Bildgebung, gerade auch durch KI, muss man sagen. Es gibt neue Verfahren im CT, im sogenannten PET-CT und so, wo ich einfach nochmal deutlich feiner bestimmen kann, entsteht da irgendwas? Ja, also ich kriege eine feinere Auflösung. Ich kann die Voruntersuchung besser miteinander vergleichen. Das heißt, ich sehe Veränderungen viel früher. Also Bildgebung wird ein sehr großer Hebel werden. Und es wird neue Blutverfahren geben, die immer besser werden. Das gibt es bereits schon zum Teil, bei dem man nennt das Ganze Liquid Biopsy. Also man sagt ja, ein Tumorgewebe wird biopsiert, also angepiekst und dann schaut man sich die Zellen an. Und Liquid deshalb, weil ich es im Blut nachweisen kann mittlerweile. Mhm. Was weiß ich nach? Ich kann zum einen ganz banal, in Anführungszeichen, DNA von Tumorzellen im Blut nachweisen. Mhm. Damit weiß ich, da ist irgendetwas, was nicht dazugehört zu meinem Körper. Und man kann oftmals auch sogar rückschließen, woher kommt das, aus welchem Organ. Also dann kann ich gezielt da gucken. Und es gibt an den Zellen und da in der DNA, man nennt das sogenannte Methylierung, also Veränderung der DNA, wo sich ein gewisser Rest mit dran setzt. Und diese Methylierungsveränderungen kann ich auch messen. Das ist eine andere Form der Liquid Biopsy, wo ich eben auch sehr früh sehe, dass hier etwas passiert, was nicht zu meinem Körper gehört. Und da werden wir mit Sicherheit einen Hebel bekommen, sehr, sehr früh schon Dinge entdecken zu können, um dann gezielt zu sagen, pass mal auf, hier haben wir die erste Red Flag, das was nicht stimmt, lass mal das Organ auf den Kopf stellen.
Ja, ja, genau. Okay, also das ist ja echt cool. Das heißt, man will dann irgendwie einmal im Jahr einen Bluttest machen.
Genau.
Und der checkt einmal auf ganz viele Tumormarker im Blut. Mhm. Und das würde eine Indikation geben, hier entsteht irgendwas. Was genau. Ja total toll wäre, ne? Wenn das möglich wäre. Und es ist bereits so, dass man sagt, das kann man bereits machen und es ist bereits so gut, wie es ist, oder?
Ja, also es ist durchaus ein, zwei Tests, die schon etabliert sind, die gerade jetzt in der USA auch vor allem existieren. Es geht ja meistens in den USA los, bis es zu uns kommt. Aber es sind durchaus schon, also wir sind aus dem Stadium raus, dass die Tests noch getestet werden, ja, ob sie funktionieren, sondern sie sind so weit etabliert, dass man damit auch zumindest was anfangen kann. Cool. Ja, absolut.
Das ist ja schon mal super. Was gibt es noch im Bereich der Forschung?
Ja, Forschung, wie gesagt, macht nicht nur in der Diagnostik weiter, auch in der Therapie, also weit raus aus dem klassischen, ich lege jemand mit Chemotherapie lahm. Also es wird entsprechend zum einen en vogue geworden, jetzt auch verschiedene Impfungsmöglichkeiten.
Mhm. Also eine Impfung gegen Krebs.
Impfung gegen Krebs, ja. Genau. Die auch wieder DNA oder RNA basiert sind, also man durch die Corona-Impfung ursprünglich mal sehr zerrissen worden, aber es ist einfach der Entwicklungsstandard schlechthin momentan, wie man manche Dinge beheben kann. Man muss es einfach so sagen. Da gibt es eben viele siRNA-basierte Impfungsmöglichkeiten, die dann gegen andere Krebserkrankungen, gegen diese Zellen quasi richtig agieren, durch diese RNA, die dann eingeschleust wird. Mhm. Also Impfungen wird ein Thema werden.
Das wäre krass, wenn man sich also konkret gegen eine Krebsart impfen könnte, ne?
Ja, also zum Beispiel eben wie die HPV-Impfung auch
jetzt. Wie weit sind wir denn da? Also wann kommt denn das?
Wie gesagt, bei den Gebärmutterhalskrebs ist es eben, ja, bei den Frauen schon. Es gibt ja schon den Vorreiter bei Hepatitis, also Viruserkrankungen, die dann zu Leberkrebs auch führen können. Aber so ganz gezielt Tumorzellen, da ist die Forschung und Entwicklung so, dass eben diese mRNA-Technik die ersten Daten 2029 erhofft werden, dass wir dann sehen, ab wo wir da stehen und dann eben loslegen können. Mhm. Also da gibt es einige Studien, die laufen, aber eben jetzt noch nicht die fixen Impfungen, die man schon verwenden kann.
Okay, also ab 2029 könnte das Thema irgendwie. Genau. Was ja eigentlich eine schöne Aussage ist, ne? Also sozusagen, das ist jetzt auch nicht mehr.
Ist nicht mehr ewig, ja, genau. Plus, wie vorhin eben gesagt, es ist weiterhin noch Musik, gerade auch in der Antikörpertherapie. Auch hier geht es immer darum, kann ich neue Antikörper generieren? Auch hier wird noch einiges dazukommen, dass man eben da therapeutisch gezielt auf die Zelle gehen kann und eben nämlich nicht immer den ganzen Organismus lahmlegen muss. Ja. Also sprich, die Therapien werden sehr wahrscheinlich auch besser verträglich werden.
Ja, verstanden. Genau. Okay. Okay, Markus, jetzt sind wir durch ganz, ganz viele Bereiche durchgeflogen. Wir hoffen, dass wir euch zu Hause im Auto, wo auch immer ihr das hört jetzt gerade, eine kleine Übersicht geben konntet zum Thema Krebs, was ihr jetzt eben tun könnt. Entsteht und vor allem, was uns eigentlich so erwartet. Ich sage vielen Dank dir, Markus. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt die doch super gerne mit jemandem, den ihr kennt, der oder die auf jeden Fall auch über Krebs Bescheid wissen sollte. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön. Tschüss.